Ja, also hallo. Das ist jetzt der Vortrag für mir über geschäftsprozessbasiertes Risikomanagement. Erstmal nochmal vielen Dank, dass ich hier so vortragen kann. Ja, war sehr interessant. Ich war letztes Mal schon dabei. Ein bisschen was zu mir. Ich bin der Jan Löwen. Ich arbeite zurzeit an der TU München als wissenschaftlicher Mitarbeiter, und zwar im Bereich sicherheitskritische Systeme und insbesondere Anwendung von Software-Engineering-Methoden und von Geschäftsprozessmodellierung in diesem Bereich, also ganz speziell auch auf Risikomanagement. Und da soll es ja auch gerade umgehen jetzt in dem Vortrag. Und erstmal, was ist das Problem überhaupt? Wie wir sehen, ja, ist die Situation für die Sicherheit in der Praxis nicht wirklich befriedigend. Die Folie gibt es nicht ausgeteilt, nein. Aber ich gebe am Ende nochmal eine Webadresse, wo man die runterladen kann. Dann könnt ihr im Nachhinein sich die selber runterladen, ausdrucken, gegebenenfalls. Das ist uns allen bewusst, denke ich mal, dass es Probleme gibt in der Praxis und dass die Prozesse in der Praxis halt nicht den Level an Sicherheit haben, den sie eigentlich haben sollten. Und ein Grund dafür ist, dass viele sicherheitskritische Geschäftsprozesse einfach schwierig zu durchschauen sind, aufgrund der Komplexität der Prozesse, gerade bei sicherheitskritischen Prozessen. Wenn es dann darum geht, bestimmte Sicherheitsmechanismen durchzusetzen, die zum Teil auch auf komplizierten Regelungen beruhen, ist es halt oft so, dass da niemand mehr so ganz durchschaut. Und zwar bezogen auf eine ganze Firma wird das Ganze natürlich dann auch so groß, dass niemand mehr wirklich den Überblick hat. Man hält sich an irgendwelche Regelungen und Gesetze, aber am Ende weiß niemand so ganz genau, ob es vielleicht auch noch irgendwelche Schwächen geben kann, die ausgenutzt werden können. Und es geht halt nicht nur um Angriffe, die von außen kommen könnten, wie Wirtschaftsspionage oder der Versuch halt, über den Angriff der IT-Systeme sich direkt Vorteile zu verschaffen, sondern natürlich muss man auch sich Sorgen machen um interne Angreifer. Und das ist nach aktuellen Statistiken eigentlich das Problem, was in der Praxis am meisten vorherrscht. Also dass Mitarbeiter versuchen, auf Kosten der Firma sich Vorteile zu verschaffen. Und das muss man halt eben auch versuchen zu verhindern durch entsprechende Sicherheitsregelungen oder Mechanismen und dadurch, dass die Geschäftsprozesse innerhalb der Firma entsprechend dann ausgerichtet sind. Ja, und da kann man sich natürlich fragen, warum ist das so, warum gibt es diese Probleme in der Praxis und wie halt oft so in der Praxis muss man sich dann im Prinzip mal überlegen, wie viel Zeit und Ressourcen man in eine Analyse investieren kann. Das heißt also, wenn ich jetzt beliebig viel Zeit hätte, mir über die Geschäftsprozesse in der Praxis Gedanken zu machen, dann würde ich vermutlich früher oder später die so sicher hinbekommen, wie sie eben sein müssen. Nur das Problem in der Praxis halt, wie vermutlich jeder weiß, dass man da unter Zeitdruck steht und eigentlich andere Sachen zu tun hat, als sich über sowas Gedanken zu machen und so weiter. Und das ist halt praktisch so die Ausgangsbasis für Arbeiten, die ich halt auch in unserer Gruppe an der TU München durchgeführt habe und wo es darum geht, also die Sicherheitsanalyse und das Risikomanagement in der Praxis zu unterstützen. Und zwar die Idee ist dabei, Geschäftsprozess-Modellierungswerkzeuge zu verwenden und zu kombinieren mit einer Sicherheitsanalyse. Also diese Werkzeuge gibt es jetzt schon seit längerer Zeit eigentlich. Also bekannte Werkzeuge sind zum Beispiel das ARIS, Geschäftsprozess-Modellierungswerkzeug, da gibt es Acronis und zum anderen auch die Unified Modeling Language. Das ist eine Mutation, die kommt ursprünglich aus dem Software-Engineering-Bereich und ist da mehr oder weniger der Standard mittlerweile, wird aber auch zunehmend in der Geschäftsprozessmodellierung eingesetzt. Und sind halt alles ähnliche Notationen. Es geht jeweils darum, die einzelnen Aktivitäten, die Teil des Geschäftsprozesses sind, zu modellieren so mal aufzuschreiben, und es wird meistens mit visuellen Notationen gemacht, also die Geschäftsprozesse werden durch Diagramme beschrieben. Und das hat den Vorteil zum einen, dass man sich erstmal bewusst wird überhaupt darüber, welche Prozesse da ablaufen, und zum anderen kann man jetzt unabhängig von der Sicherheit dann da bestimmte Optimierungen vornehmen, und die werden eben auch oft durch Werkzeuge unterstützt. Das ist praktisch so ja meine Grund dafür, überhaupt Geschäftsprozessmodellierungen zu betreiben. Und jetzt hier speziell im Kontext von sicherheitskritischen Systemen ist jetzt die Idee, wenn es ohnehin Sinn macht, Geschäftsprozesse zu modellieren, dann ist es auch noch besser, wenn ich eben auf Basis dieser Modellierung da auch eine Sicherheitsanalyse durchführen kann. Und der Punkt ist, dass sich gezeigt hat in der Praxis, wenn ich Sicherheitsanalysen durchführe, dass es ein sehr sinnvoller Weg ist, die Sicherheitsanalyse durchzuführen, indem man anfängt mit den Geschäftsprozessen. Also im Prinzip, die Sicherheitsanalyse muss ja verschiedene Aspekte berücksichtigen. Also zum einen muss man sich überlegen, welche Teile des Systems geschützt werden müssen, welche Daten geschützt werden müssen und so weiter. Zum anderen muss man überlegen, welche Infrastruktur da ist, also bis hin zur physikalischen Sicherheit, Gebäude und so weiter, oder eben die IT-Infrastruktur. Und zum Dritten muss man sich dann überlegen, wer die möglichen Angreifer sind und was die Motivationen sein können oder was die Ausstattung und das Können der Angreifer angeht. Und also alle diese Aspekte muss man natürlich beachten, aber um da praktisch einen roten Faden drin zu haben in dem Ganzen, ist es halt ein interessanter Ansatz schon, eben das auf basierend auf der Analyse und Modellierung von Geschäftsprozessen durchzuführen. Also damit praktisch anzufangen und dann diese anderen Aspekte, die ich gerade erwähnt habe, daran anzuknüpfen. Und ja, darüber will ich jetzt eben was erzählen in diesem Vortrag, und insbesondere auch bezüglich der Werkzeugunterstützung, die es dafür gibt. Aber es geht halt jetzt nicht nur um Modellierung von Geschäftsprozessen. Da kann man natürlich zunächst mal fragen, modellieren, das ist ja erstmal Arbeitsaufwand, lohnt sich das überhaupt? Und der Punkt ist, dass man die Ideen, die ich jetzt hier erkläre, eben auch anwenden kann auf sicherheitsrelevante Daten, die im Prinzip schon vorliegen in der Praxis, also zum Beispiel Konfigurationsdaten. Und dazu werde ich dann auch am Ende ein bisschen was sagen. Ein Beispiel dafür ist SAP-Berechtigung, also Berechtigungskonfiguration im SAP-System. Die kann man mit diesen Ideen und den Werkzeugen, die ich hier kurz vorstellen will, genauso analysieren wie die modellierten Geschäftsprozesse. Und insbesondere kann man das beides auch kombinieren. Das heißt also, ich kann dann auch feststellen am Ende, ob die Konfiguration, die ich tatsächlich in meinem System vorliegen habe, zum Beispiel die Berechtigung in einem SAP-System, ob die tatsächlich bezüglich der Geschäftsprozesse die Konfigurationen sind, die wir sein sollten. Das heißt also, ob ich vielleicht Berechtigungen vergeben habe, die nicht notwendig sind. Das ist ein Aspekt, den man betrachten sollte. Umgekehrt ist es vermutlich weniger kritisch, wenn ich jetzt zu wenig Berechtigungen vergeben habe, dann muss ich das früher oder später herausstellen. Bei der Diskussion vorhin ist es ja auch schon ab und zu mal durchgeklungen. Nur wenn man die Berechtigungen vergibt und es vielleicht vergisst, dass man es getan hat, also wie gesagt, der Mitarbeiter ist gar nicht mehr bei der Firma, aber es hat niemand daran gedacht, diese Berechtigungen zu den Menschen zu entziehen, dann kann das ungünstig sein, und das ist eben sinnvoll, wenn man das automatisch überprüfen kann anhand der Geschäftsprozesse. Genau, und jetzt also der Ansatz als solcher ist eigentlich relativ weit gefasst. Das heißt, also wie gesagt, ursprünglich kamen die Ideen aus dem Bereich Software Engineering. Das heißt also insbesondere kann man sie auch anwenden im Bereich des Systementwurfes, der Entwicklung von IT-basierten Systemen. Viele vielleicht nicht so relevant, aber dann insbesondere auch bei der Installation von Systemen, der Einrichtung, der Konfiguration. Da muss ich mir natürlich auch überlegen, welche Architektur ich wählen möchte und wie sicher die ist und welche Sicherheitsmechanismen ich einsetzen möchte in meinem Betrieb, also zum Beispiel Smart Cards und so weiter. Und da muss man sich immer jeweils überlegen, welchen Level von Sicherheit man will und wie weit das durch Sicherheitsmechanismen unterstützt werden muss. Und die Frage geht natürlich dann immer in beide Richtungen. Also zum einen will ich sicher genug sein, aber zum anderen will ich auch kein zu hohes Sicherheitsniveau einrichten, aus verschiedenen Gründen. Das ist einmal kostet das halt Geld natürlich, ganz naheliegend. Und ich möchte nicht mehr Geld dafür ausgeben als notwendig. Das heißt also, im Prinzip ist das eine Abschätzung, die man machen muss. Man muss überlegen, in welcher Höhe ein Schaden entstehen kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit und dem gegenüberstellen die Kosten, die ich für die Einrichtung eines Sicherheitsmechanismus aufwenden muss. Das ist der eine Aspekt, aber es geht eigentlich noch weiter. Das Problem ist, dass es Sicherheitsmechanismen gibt, deren Einführung tatsächlich auch den Betrieb beeinträchtigen können oder verlangsamen können. Es kann passieren, dass Mitarbeiter den Sicherheitsmechanismus nicht nachvollziehen können und sich dagegen wehren oder ihn versuchen zu umgehen und so weiter. Und aus all den Gründen ist es wichtig zu wissen, möglichst genau an welchen Level von Sicherheit man denn braucht für den eigenen Betrieb. Und ja, das geht also jetzt nicht nur um Installation oder Einrichtung, wenn man sich überlegt, welches System man anschaffen will für einen bestimmten Zweck, sondern dann eben, wie schon erwähnt, auch im laufenden Betrieb. Was ich gerade schon erwähnt hatte, eben Konfigurationsmanagement, Überprüfung von Berechtigungen und ja auch spezielle Probleme wie Konfiguration von Firewalls und so weiter, die was in der Praxis halt auch Probleme sind, die nicht so einfach sind, wie sie vielleicht scheinen mögen. Also das sind die Punkte, wo in der Praxis eigentlich die meisten Angriffe passieren. Also dadurch, dass es gibt zwar Sicherheitsmechanismen, es gibt Firewalls, aber sie sind falsch konfiguriert, also nicht entsprechend der Sicherheitsanforderungen im Betrieb. Ganz einfach, also das kann verschiedene Gründe haben. Zum einen liegt es einfach daran, dass die Firewalls so installiert und in Betrieb genommen worden sind, wie sie ausgeliefert wurden, mit den voreingestellten Berechtigungen, weil man sich gedacht hat, das wird schon passen. Aber die sind eben möglicherweise für den eigenen Betrieb nicht geeignet. Oder man ist sich einfach nicht bewusst, die Situation ändert sich. Also bestimmte Teile des Netzwerkes müssen jetzt stärker geschützt werden. Und man hat einfach nicht die Zeit, das ständig zu verfolgen. Es gibt verschiedene Gründe, warum es halt einfach nicht einfach reicht, sich eine Firewall zu installieren und dann zu denken, dass dann alles sicher ist. Ja, und insbesondere natürlich, wie erwähnt, die Betrachtung von Geschäftsprozessen und in dem Zusammenhang auch dann der mögliche Einsatz in Kombination mit Sicherheitsaudits. Also da im Prinzip so ein ähnlicher Ansatz, obwohl es sich eigentlich mehr oder weniger ergänzt mit dem, was wir gerade gesehen haben. Also jeweils die Idee, dass man versucht, eben Werkzeugunterstützung in der einen oder anderen Art zu verwenden, um solche Analysen oder Audits verlässlicher durchzuführen und nach einem verlässlichen Ablauf, um zu verhindern einfach, dass man bestimmte Sachen vergisst, wo sich dann eben Sicherheitsschwachstellen einschleichen könnten. Genau, und jetzt, speziell bei diesem Ansatz, die Idee, warum jetzt versuchen, diese Geschäftsprozessmodelle zu verwenden und eben dafür Werkzeugunterstützung bereitzustellen, also die Ziele eigentlich sind, also zum einen auf bewährte Regeln für sichere Geschäftsprozesse zurückzugreifen und die eben im Zusammenhang mit der Prozessmodellierung versuchen durchzusetzen. Und da werde ich im nächsten Teil des Vortrags ein bisschen was drauf eingehen, also auf auch Forschung, die wir bei uns gemacht haben, bezüglich bestimmter Regeln, die man beachten muss und die zum Teil zurückgehen auf ganz grundlegende Sicherheitsregeln, eben jetzt nicht speziell nur für Geschäftsprozesse, sondern allgemein für IT-basierte Systeme. Und ein anderes Ziel ist auch, die Verwendbarkeit von diesen Werkzeugen ohne eine spezielle Ausbildung, weil es ja halt im Regelfall man davon ausgehen muss, dass Mitarbeiter diese ja, Geschäftsprozesse betrachten müssen, die halt jetzt nicht speziell in Sicherheit ausgebildet sind. Ja. Und ja, ein Punkt, der ganz wichtig ist im Sicherheitsbereich, dass man die Sicherheit von einem Betrieb in zusammenhängender Art und Weise betrachtet. Es reicht also nicht, sich einfach einen Ausschnitt des Problems anzusehen, also zum Beispiel einen bestimmten Prozess oder nur die Architektur des IT-Systems, sondern man muss alles zusammen betrachten, weil das Problem natürlich oder die Schwachstellen halt immer entstehen an den Schnittstellen zwischen bestimmten Aspekten des Systems. Und es ist natürlich klar, dass halt die Sicherheit von einem System eben immer von den schwächsten Stellen abhängt. Also genau wie eine Kette genauso stark ist wie ihr schwächstes Glied, genau das Problem, das trifft hier in Sicherheitsfragen zu. Der Grund ist natürlich einfach, dass es bei IT-Sicherheit darum geht, dass Angreifer mutwillig ein System angreifen. Also es geht nicht um zufällige Unfälle oder so etwas, wo man sagen könnte, ja, dass jetzt diese eine Schwachstelle ein Problem werden könnte, das ist extrem unwahrscheinlich, sondern das Problem ist, wenn es irgendwo im System einen Schwachpunkt gibt, dann muss man davon ausgehen, dass ein Angreifer ihn findet. Vorausgesetzt, es gibt genug Motivation dafür. Deswegen also jetzt dieser Ansatz, der den Anspruch hat, also möglichst umfassend zu sein, also das IT-System als solches zu betrachten und insbesondere dann auch die Geschäftsprozesse, die darauf ablaufen. Ja, einmal kurz nochmal als Wiederholung. Ja, Sicherheitsanforderungen, was hier besonders wichtig ist, das haben wir gerade auch schon gesehen in dem Vortrag. Nochmal kurz zur Wiederholung. Der Punkt ist hier, wenn ich Geschäftsprozesse analysiere oder sie eben auch werkzeugunterstützt machen will, dann ist erstmal die Frage, wie kann ich mein Werkzeug überhaupt beibringen, einen Geschäftsprozess auf solche Sicherheitsanforderungen zu untersuchen, und zwar automatisch. Das ist zunächst mal nicht ganz klar, ob so etwas möglich ist. Das ist, geht beinahe schon in Richtung künstliche Intelligenz, möchte man vermuten. Da weiß man natürlich, dass es da die Erwartungen, die man vor einigen Jahrzehnten gehabt hat, bis jetzt nicht so ganz erfüllt worden sind. Das heißt also, Computer sind natürlich nicht künstlich intelligent heutzutage. Das heißt also, was man machen muss, um Werkzeugunterstützung für solche Probleme bereitstellen zu können, die ja doch schwierig sind, also selbst für menschliche, für Menschen, da muss man zunächst mal sich die Sicherheitsanforderungen anschauen und die auf eine präzise Art und Weise definieren, sodass man automatische Analysemethoden programmieren kann, die diese Sicherheitsanforderungen bezüglich der Geschäftsprozessmodelle automatisch analysieren. Das ist jetzt natürlich keine Sache, die der Benutzer dieser Methode sich überlegen muss oder wie er sich kümmern muss, sondern das war die Arbeit, die wir halt machen mussten, um das Ganze möglich zu machen. Das ist hier noch mal kurz als Erinnerung. Gut, Vertraulichkeit, da geht es darum, dass bestimmte Informationen nicht rausgegeben werden an autorisierte Personen. Deswegen ist hier so grafisch die Idee, halt, Informationen dürfen nicht aus dem Kasten herauskommen. Wobei rausgegeben muss nicht unbedingt heißen, jetzt aus der ganzen Firma, sondern das, was da als Kasten dargestellt ist, das kann auch immer ein Teil der Firma sein, auf den eben die Weitergabe dieser Informationen beschränkt sein soll. Dann zweitens Integrität, da geht es im Prinzip genau in der gegenüberliegenden Richtung, das heißt, man will verhindern, dass Informationen durch unautorisierte Personen verändert werden. Und auch wieder bezüglich eines bestimmten Teiles des Systems oder des Betriebes. Und dann Verfügbarkeit, das ermöglicht eben die Anforderung, dass der Zugriff auf neue Informationen gewährleistet sein soll, auch wenn von außen eben Angreifer versuchen könnten, den Zugriff zu stören. Das heißt also, nur einen sicheren Kanal zu den Informationen hingeben, der nicht gestört werden kann. Und ja, zwei weitere speziellere Differenzforderungen, die wir gerade auch schon gesehen haben, jetzt bezüglich elektronischer Verträge. Da geht es zum einen darum, wenn ich das elektronische Signieren von Verträgen geht zum Beispiel, soll zum einen sichergestellt werden, dass niemand einen Vertrag signieren kann in meinem Namen, ohne dazu autorisiert zu sein. Und zum anderen, auch wieder in der umgekehrten Richtung, es soll nicht möglich sein, dass nachdem ich selber einen Vertrag elektronisch unterschrieben habe, dass ich im Nachhinein dieses abstreiten kann. Ja, das sind die, als Wiederholung nochmal, die zentralen Sicherheitsanforderungen. Und wie wir gerade auch schon gesehen haben, ist dann jeweils sinnvoll, wenn man da hier verschiedene Gewichtungen angeben kann. Also bezüglich der Wichtigkeit von den einzelnen Sicherheitsanforderungen im Betrieb, aber soweit möglich sogar auch bezüglich einzelner Daten. Möchte man vielleicht nur für besonders wichtige Daten machen, weil es ansonsten doppelt so aufwendig wird, aber für diese wichtigen Daten sollte man sich schon überlegen, also welche Informationen eben welchen Sicherheitsanforderungen genau umgeben sollen und wie wichtig das jeweils ist. Und eine zweite Sache, die man dann bei der Analyse von den Geschäftsprozessen gerne haben würde, ist eben verschiedene mögliche Angreifer zu berücksichtigen. Und der Punkt da ist einfach, dass dass Angreifer im Prinzip von allen möglichen Seiten kommen könnten. Es könnte ein Angreifer von außen sein, der versucht, innerhalb der Firma bestimmte Sachen anzugreifen, also auf Informationen zuzugreifen. Wie gesagt, wie schon erwähnt, halt Wirtschaftsspionage und so weiter. Es könnte aber natürlich auch ein Mitarbeiter der Firma sein, der eben sich auf Kosten der Firma bereichern will, zum Beispiel. Und das sind ganz verschiedene Bedrohungsszenarien. Wenn man feststellen will, dass Geschäftsprozesse oder das IT-System als solches sicher ist, dann muss man diese verschiedenen Bedrohungsszenarien berücksichtigen. Und im Allgemeinen reicht es auch nicht, in jedem Fall, oder es ist nicht sinnvoll, in jedem Fall alle möglichen Angreifer zu berücksichtigen, weil dann vermutlich jedes System irgendwo unsicher ist. Es ist ja klar, dass es immer verschiedene Mitarbeiter werden. Besteht immer in einem bestimmten Vertrauensverhältnis bezüglich verschiedener Aspekte des Ablaufes der Geschäftsprozesse. Das ist halt immer so, das heißt, man kann jetzt nicht sagen, dass das System sicher sein soll gegenüber jedem und zwar absolut sicher, das ist gar nicht der Sinn der Sache, das ist auch gar nicht möglich. Aber das heißt, man muss sich jeweils überlegen, welcher Teil jetzt gegenüber welchen möglichen Angreifern sicher sein soll und insbesondere welche Informationen gesichert werden müssen. Und das wird eben tatsächlich auch im Zusammenhang mit diesem Ansatz, also der Geschäftsprozessmodellierung, ist es möglich, zum einen diese Informationen anzugeben und dann zum anderen bezüglich dieser verschiedenen Szenarien die Geschäftsprozesse werkzeugunterstützend versuchen zu lassen. Zunächst mal kurz ein paar Beispiele, um zu zeigen, wie das in etwa aussehen kann, der Ansatz. Und dann gehe ich ein bisschen mehr darauf ein, was es für generelle Grundsätze gibt für Sicherheit von Geschäftsprozessen. Und am Ende erzähle ich ein bisschen was über Fallstudien, die wir mit dem Ansatz durchgeführt haben. Also zunächst mal so ein Beispiel für einen Geschäftsprozess, den man mit diesem Ansatz halt betrachten kann. Das ist zum Beispiel sichere elektronische Transaktionen. Hier sehen wir einen Geschäftsprozess in dieser UML-Notation, der spezifiziert, dass ein Kunde auf elektronischem Wege eine Ware von einem Händler kaufen soll. Diese Notation da ist eigentlich, wird immer relativ intuitiv, das heißt, wir haben hier den Kunden, da haben wir den Händler und hier haben wir diese verschiedenen Aktivitäten in diesen Ovalen gezeichnet und die Pfeile zwischen den Aktivitäten bedeuten einfach, dass nach Abschluss der einen Aktivität die nächste Aktivität ausgeführt wird. Und dann kann es noch die Möglichkeit geben, dass dass zwei Aktivitäten parallel durchgeführt werden, das reicht in meinem Leben bis der Fürst diese Aktivitäten hier aufweist an so einem Dreieck. Das heißt also, der Ablauf hier ist der Kunde, der gibt seinen Order bezüglich der Ware und hier ist es so, dass er zuerst mal bezahlen muss und anschließend kann er oder muss er notwendigerweise auf die Auslieferung der Ware warten und der Händler liefert halt irgendwann aus, entweder das oder der Kunde kann das Geld zurückfordern. Und das ist dass tatsächlich auf diese Weise abläuft, dass eben eine spezielle Sicherheitsanforderung, in diesem Fall ist das die Sicherheit des Kunden gegenüber dem Händler. Der Punkt ist natürlich, dass man auch jeweils immer Sicherheit von verschiedenen Standpunkten aus betrachten muss. Zunächst mal, wenn es um die eigene Firma geht, würde man vermutlich die Sicherheit der eigenen Firma in den Vordergrund setzen. Das Problem ist nur, dass man Sicherheitsprobleme immer im Kontext auch sehen muss mit Rechtsprechung. Und da geht es dann darum, dass man verpflichtet ist, nicht nur sich um die eigene Sicherheit Sorgen zu machen, um die Sicherheit der eigenen Firma, sondern auch um die Rechte der Kunden zum Beispiel oder der Zulieferer und so weiter. Wenn man da seine Sorgfaltspflicht verletzt, kann man da auch den Rechtspflicht nicht gemacht werden. Das heißt also, für eine umfassende Sicherheitsanalyse reicht es halt nicht, die eigene Sicherheit zu betrachten, sondern man muss auch die Sicherheit der Handelspartner mit betrachten. Und in diesem Fall eben die Überlegung halt, ist jetzt der Prozess auch von der Sicht des Kunden aus sicher, damit ich, wie gesagt, diese Überlegung muss ich als Firma auch selber durchführen, um im Zweifelsfall vor Gericht nachweisen zu können, dass von meiner Seite dieser Prozess sicher durchgeführt wird. Und um damit beweisen zu können, dass wenn irgendetwas schief geht, dass der Kunde halt schuld ist. Das heißt also, jetzt ein ganz praktisches Beispiel, das Abheben von Geld an Geldautomaten. Da gibt es öfter Streit, dass Kunden der Bank sagen, sie hätten kein Geld rausbekommen. Das heißt, sie haben ihre Karte in den Automaten gesteckt, die PIN eingegeben, Geld angefordert, die Karte ist auch wieder rausgekommen. Nachher wurde das Geld auch abgebucht vom Konto, aber die Kunden haben einfach behauptet, sie hätten das Geld nicht bekommen. Und das ist natürlich zunächst mal eine schwierige Situation. Da ist dann wieder die Bank als Angeklagter in der Beweispflicht, zu müssen gerade nachzuweisen, dass das System als solches sicher ist, dass also Fehler nicht passieren können, die dazu führen, dass der Kunde eben kein Geld bekommt, obwohl das Geld abgebucht wird. Das heißt also, ja, von daher ist das ein reales Beispiel, um das man sich auch Sorgen machen muss. Und das ist das Beispiel, was ich da gerade gezeigt habe, das war eben ein Beispiel, wie man dieses Problem halt im Kontext von dieser modellbasierten Geschäftsprozessanalyse betrachten kann. Und der Punkt ist halt, dass wenn ich erstmal diesen Geschäftsprozess so geeignet habe, mit diesem Geschäftsprozess Werkzeugen, dass ich dann die Werkzeuge, die wir jetzt an der TU München entwickeln, darauf anwenden kann und die dann automatisch bezüglich dieser formalisierten Sicherheitsanforderungen den Geschäftsprozess daraufhin untersuchen, ob in diesem Fall halt zum Beispiel halt die Sicherheitsanforderung für den Kunden gewährleistet ist. Und darauf kann man sich dann im Zweifelsfall halt auch vor Gericht berufen, auf diese Aussage. Ja, ein anderes Beispiel für die Verwendung von dieser Notation. Hier geht es jetzt auf etwas technischere Ebene. Wie gesagt, es wird auch verwendet in der Softwareentwicklung selber. Aber ich denke mal, es ist total klar, wie man das jetzt auch auf die weniger technische Ebene überträgt. Also hier ist erstmal das Beispiel auf technischer Ebene. Ich habe einen Schlüsselgenerator, der kryptografische Schlüssel erstellen soll. Und der normalerweise zulässig ist unter Verwendung von Zufallszahlen. Und das ist jetzt der Punkt, dass ich in dieser Notation die Möglichkeit habe, verschiedene Sicherheitslevels für die einzelnen Daten zu definieren, die diesen Schlüsselsystem vorkommen. Und da würde man zunächst mal davon ausgehen, dass der ein solcher Schlüssel natürlich sicher sein soll, also vertraulich und dass die Integrität gewahrt werden soll. Und der Punkt ist jetzt aber in diesem technischen Beispiel halt, dass die Sicherheit von dem kryptografischen Schlüssel eben darauf beruht, dass die Zufallszahl selber auch sicher ist. Ganz einfach durch diesen technischen Prozess, der hier ausgeführt wird. Und deswegen ist der Punkt halt, also in dieser Notation, kurz erläutern, also wir praktisch in diesem System, was wir betrachten, zwei Komponenten, der Schlüsselgenerator und der Zufallszahlengenerator. Und der Schlüsselgenerator kann diesen Zufallsgenerator, Zahlengenerator aufrufen, um die Zufallszahl zu erhalten. Und jetzt gibt es eben mit dieser Modellierungsmethode die Möglichkeit, hier beim Schlüsselgenerator sich zu definieren, dass bestimmte Daten sicher sein sollen, unter anderem halt die Zufallszahl, die der Schlüsselgenerator von der Zufallszahlgenerator bekommt. Und das müsste man im Zweifelsfall dann eben auch beim Zufallsgenerator spezifizieren. Das ist hier nicht gemacht worden und deswegen würde unser Werkzeug halt hier eben auch wieder darauf hinweisen, dass es hier eine Inkonsistenz gibt im Systemmodell. Das heißt also, im einen Teil des Modells habe ich von bestimmten Informationen verlangt, dass sie vertraulich sein sollen, während im anderen Teil des Modells nicht gewährleistet wird. Und das ist natürlich genauso auch in Geschäftsprozessen auf höherer Ebene, wo es eben nicht um diese technischen Sachen geht, kann man dann auch spezifizieren, dass es bestimmte Informationen, die vertraulich bleiben sollen, also die einen Benutzer eben als vertraulich erfordert, dass eben sichergestellt wird, dass die anderen Mitarbeiter, die mit dieser Information umgehen, dass sie tatsächlich auch sich bewusst sind, dass diese Information vertraulich ist und auch den Geschäftsprozess danach durchführen. Ein anderes Beispiel, ein anderer Aspekt, den man halt mit dieser Notation betrachten kann, ist dann die Systemarchitektur. Und da muss ich mir natürlich dann auch Gedanken machen, ob jetzt der Geschäftsprozess, der ja in einem realen System abläuft, also zum Beispiel ein IT-basierter Geschäftsprozess, also über eine IT-Architektur ausgeführt wird, dass die unterliegende Architektur tatsächlich auch die Sicherheit des Geschäftsprozesses unterstützt. Reicht ja nicht, einfach bestimmte Regeln zu verabschieden, die halt die Mitarbeiter einhalten müssen, solange die unterliegende Infrastruktur nicht auch ihren Beitrag zur Sicherheit des Systems leistet. Und das kann man hiermit auch dann spezifizieren. Das heißt also, ich kann zunächst mal meine IT-Infrastruktur modellieren. Hier nehmen wir einfach zwei Komponenten. Wie gesagt, das ist ein reales Beispiel, die irgendwie verbunden sind durch eine Internetverbindung. Und dann kann ich darauf spezifizieren, dass die Kommunikation, die zwischen diesen beiden Komponenten ausgeführt wird, dass die bestimmten Sicherheitsanforderungen bedienen soll. In diesem Fall halt Vertraulichkeit. Dann kann man praktisch überprüfen, also auch wieder werkzeuggestützt automatisch überprüfen, ob die Sicherheitsanforderungen, die ich zum Beispiel an diese Kommunikationsverbindung gestellt habe, also zum Beispiel, dass Informationen, die ausgetauscht werden, vertraulich bleiben, ob die tatsächlich unterstützt wird durch die physikalische Ebene des Systems. Und wenn ich jetzt hier in dem Beispiel sehe, dass die vertraulichen Daten einfach über eine Internetverbindung ausgetauscht werden, dann würde das System die Werkzeuggestützung auch wieder anzeigen, dass das ein Problem werden könnte, weil bekanntermaßen halt Internetverbindungen sehr leicht abgehört werden können. Das ist natürlich jetzt ein triviales Beispiel, da muss man sagen, dafür braucht man keine Werkzeugunterstützung, um das zu sehen. Der Punkt ist nur, dass im Allgemeinen bei großen Systemen und komplizierten Sicherheitsanforderungen es eben nicht einfach ist, dass, da noch den Überblick zu behalten und zu sehen, welche Daten überhaupt wo überall lang fließen und ob da in jedem Schritt des Informationsflusses halt die Sicherheitsanforderungen eingehalten werden. Also zum Beispiel, wenn ich, in der Praxis ist es ja auch so, dass die Architektur des Systems irgendwo gewachsen ist. Ich habe also zehn Teile aus verschiedenen, aus historisch verschiedenen Epochen sozusagen. Und auch die Sicherheitsmechanismen müssen dann mit diesen Würfen umgehen. Das heißt also, Informationen, die durch das System wandern, ist halt auch der Fall, dass an bestimmten Punkten zum Beispiel umsigniert werden muss. Das hatten wir zum Beispiel in einer Fallstudie, die wir mit der U1-Bank durchgeführt haben, wo da eben die Besorgnis bestand, dass da vielleicht ein Problem entstehen könnte. Wenn ich halt also Informationen signiert habe und dann umgeschickt an einem bestimmten Server, aus technischen Gründen müssen die umsigniert werden, um weitergeschickt und dann auch empfangen werden zu können. Und dann ist natürlich die Frage, zumindest einen Moment lang sind die Daten an den Server ja ungeschützt. Und dann ist die Frage, dieser Übergangspunkt zwischen diesen beiden sicheren Kanälen, wo es jeweils eben signiert ist, die Daten, ist dieser Übergangspunkt auch wieder geschützt. Und solche Probleme kann man halt eben entdecken, indem man ein Modell für sich eine Systemarchitektur erstellt und das dann eben auch mit der Selbstüberstürzungsuntersuchung lässt. Dann ein anderes Problem, was etwas komplizierter ist und was man dann praktisch so mit großem Auge eigentlich ohnehin schon nicht mehr entdecken könnte, ist das von versteckten Informationsschlüssen. Wenn ich also auch wieder, hier ist jetzt wieder ein Beispiel, wo es um Vertraulichkeit geht, aber das, was ich über Vertraulichkeit sage, das gilt genauso für die Integrität, das haben wir vorhin gesehen, dass wir versuchen, uns grafisch zu veranschaulichen, dass Vertraulichkeit und Integrität eigentlich sehr ähnliche Sicherheitsanforderungen sind, nur der Fluss der Informationen geht halt jeweils in die entgegengesetzte Richtung. Und im zivilen Bereich geht es halt oft eigentlich eher um Integrität von Informationen als um Vertraulichkeit, wo die auch eine Rolle spielt, während Vertraulichkeit halt im militärischen Bereich besonders eine Rolle spielt. Gut, aber wie gesagt, da gilt es, auch wenn ich jetzt hier auf Vertraulichkeit Bezug nehme, dass es eben genauso auf Integrität anwendbar ist. Und in dem Beispiel geht es jetzt darum, anhand von Geschäftsprozessmodellen zu erkennen, ob es einen versteckten Informationsfluss von zum Beispiel vertraulichen Daten hin zu Personen gibt, die dann auch wieder nicht autorisiert sind, die Daten zu bekommen. Und versteckt heißt unter anderem auch, dass es vielleicht nur ein teilweise Informationsfluss sein kann, der aber möglicherweise auch schon sicherheitskritisch sein könnte. Also teilweise im Sinne, wenn ich einen kryptografischen Schlüssel habe, der eine bestimmte Länge hat und aus irgendwelchen Gründen, sagen wir mal, die erste Hälfte des Schlüssels auch nicht autorisierten Personen in die Hand gelangen kann. Dann muss man sich schon fragen, ob es dann mit Brute Force und mit Rechengewalt möglich sein könnte, die andere Hälfte des Schlüssels zu berechnen. Und im Allgemeinen würde man schon als kritisch sehen natürlich, ansonsten würde man da gar nicht einen Schlüssel von der Länge überhaupt wählen, wenn ein Schlüssel der halben Länge auch schon sicher wäre. Und das ist halt so ein Beispiel für so einen indirekten oder teilweise Informationsfluss. Und da ist der Punkt, dass Präzise oft nur sehr schwer zu erkennen sind ohne werkliche Unterstützung. Und jetzt hier ein etwas künstliches Beispiel, auch sehr vereinfacht, damit es überhaupt auf eine Folie drauf passt. Da geht es darum, dass es ein Kundenkonto bei einer webbasierten E-Commerce-Seite, wo jeder Kunde hier ein Konto hat, unter anderem mit dem Kontostand, der da gespeichert ist natürlich. Die Idee ist, dass der Kunde eben abhängig vom Kontostand bestimmte einen extra Service bekommen kann von der werblichen Seite. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass aus Datenschutzgründen jetzt vertraulich sein sollte, wie viel Geld der Kunde bei dieser Webseite schon ausgegeben hat. Aber unter anderem es ist hier auch die Situation so, dass jetzt die Frage, ob der Kunde einen besonderen Service bekommt, über die Webseite, dass das nicht vertraulich ist. Warum auch immer, vielleicht weil man das an der Webseite schon erkennen kann, aufgrund der IP-Adresse, wer immer sich damit verbindet, bekommt dann eben ein anderes Login-Fenster. Das heißt also, ich könnte das sehen, indem ich mich einfach nur auf dem Computer eines Kollegen aus einlogge oder versuche überhaupt einzuloggen, dass der Mitarbeiter dafür einen extra besonderen Service bekommt. Und das ist ein Beispiel dafür, dass man so in diesem Fall halt eigentlich so einen versteckten Informationsfluss hätte. In diesem Fall ist es auch wieder sehr, sehr einfach, das beinahe auf den ersten Blick zu sehen. Also klar, ich hatte ja gerade gesagt, der Kunde bekommt diesen besonderen Service, wenn er mindestens einen bestimmten Betrag schon ausgegeben hat. Und wenn man jetzt sehen kann, ob er den besonderen Service erhält, dann kann man daraus zurückschließen auf die partielle Information, ob er bislang einen solchen Betrag schon ausgegeben hat oder auch nicht. Und genau das sollte ja vertraulich bleiben. Da würde man ja auch vielleicht wieder sagen, dass im Prinzip kann man sich das auch so überlegen, aber da wäre jetzt auch wieder der Punkt, das ist halt ein bewusst einfach gewähltes Beispiel, damit man es überhaupt auf einer Folie erklären kann. Und hier ist es also so, dass das hat sich gezeigt in der Praxis, dass solche Probleme im Allgemeinen sehr schwer zu durchschauen sind. Also ein realistisches Beispiel, was tatsächlich, wo es jemand geschafft hat, solche Schwachstellen mal auszunutzen, das war in den 70er Jahren Dorothy Denning in den Vereinigten Staaten. Das ist halt eine bekannte Sicherheitsforscherin in den Vereinigten Staaten. Die hat es damals im Zusammenhang mit dem amerikanischen Volkszählung hat sie es geschafft, das Einkommen ihres Chefs aus den öffentlich zugänglichen Daten, die sich aus dieser Volkszählung ergeben haben, zu extrahieren. Und zwar, obwohl natürlich Sicherheitsmechanismen es gegeben hat, die so etwas natürlich eigentlich verhindern sollten. Und die Sicherheitsmechanismen sahen halt so aus, dass es zwar im Prinzip anonymisierte Daten öffentlich zugänglich waren für Forschungszwecke und so weiter, aber wie gesagt, sie waren halt erstens natürlich anonymisiert. Ich konnte also nicht bezüglich einer bestimmten Person Daten abfragen, insbesondere das Gehalt natürlich, aber ich konnte kombinierte Anfragen stellen. Also ich konnte zum Beispiel fragen, wie viele Männer im Alter von 53 Jahren, die in einer bestimmten Branche arbeiten, ein bestimmtes Gehalt erhalten. Und durch eine Kombination von solchen Abfragen waren sie halt in der Lage, eben aus den 200 Millionen Amerikanern, das ist beinahe unglaublich, aber sie hat eben gezeigt, dass es möglich war, aus den 200 Millionen Amerikanern ihren Chef durch sukzessive Abfragen herauszufiltern und daraufhin eben das Gehalt von dem Chef rauszubekommen. Das ist ein Beispiel dafür, dass diese Probleme in der Praxis tatsächlich auftreten. Und sowas könnte man eben auch mit diesem Geschäftsprozess modellierungsbasierten Ansatz finden. Und der Vorteil ist halt, dass man das eben automatisch untersuchen kann. Und dafür sind Computer halt besonders geeignet, dass die solche Art von Problemen finden, einfach durch stures Durchprobieren von den verschiedenen Interaktionen zwischen dem System und dem Benutzer des Systems.
Kannst du nicht einmal mein ganz einfaches Beispiel offenbar auf der Basis werden die verschiedenen Ableitungen dann machen. Das ist wirklich daran klären, weltweit, ob es nicht gleich sicherstellt, dass dann geht es
in Arbeit einholen. Ich kann das jetzt mal so ein bisschen aufzeichnen. Genau, das erklären einfach, was dieses Modell bedeutet. Genau, also im Prinzip, dieses Diagramm als Ganzes besteht aus zwei Teilen. Zum einen habe ich hier, mit rekrutierten System verbaut, könnte man auffassen als ein Klassenmodell. Wenn man damit nicht vertraut ist, kein Problem. Also das hier Das zeigt einfach eine Komponente des Systems, die halt im Account, also Konto heißt. Und diese Komponente des Systems, ich kann es jetzt mal allgemein schreiben. Also im Prinzip sieht es halt so aus, mit dieser Notation der, an der linken Seite kann ich zunächst mal eine Komponente beschreiben. Und diese Komponente hat eben bestimmte Daten, die von bestimmten Typen sind. In diesem Fall wird hier der Kontostand gespeichert und der ist einfach vom Typ bezahlt ist. Dann geht es weiter, man kann hier bestimmte, also im objektorientierten System würde es halt Methode heißen oder also Abfragefunktionen, könnte man allgemeiner sagen. Kann man auch wieder spezifizieren. Die können halt jeweils Argumente haben und geben Rückargumente zurück. Das heißt also, ich habe hier verschiedene Abfragen, die ich also an das System stellen kann. In diesem Fall hier Read Balance, also den Kontostand lesen. Hier wird jetzt kein Argument übergeben, aber ich bekomme einfach Daten wieder zurück.
Als was?
Bitte?
Eine Funktion.
Genau, eine Funktion, ja. Genau, das ist halt ein Beispiel für eine Funktion. Also ich bekomme von der ich immer Daten zurückbekomme. Und das ist ein anderes Beispiel hier, wo der Funktion diese Komponente eben Daten übergeben werden. Also hier einfach ein Wert von irgendeinem Datenwert. Ich bekomme keinen Wert zurück, sondern das ist quasi Write Balance, also den Kontostand schreiben. Das heißt also, ich kann jetzt bei diesem, bei der Komponente zum einen den Kontostand lesen, kann ihn auch neu schreiben. Und zum dritten kann ich diesen besonderen Service, kann ich abfragen, ob es jetzt besonderen Service gibt oder nicht. Also das ist praktisch die Erklärung für diesen Teil der Notation. Dann dieser Teil ist praktisch der Geschäftsprozessablauf, der hier spezifiziert wird. Und da ist also allgemein die Notation so, ich kann hier verschiedene Aktivitäten spezifizieren, also in solchen Kästen, beziehungsweise Zustände, das ist im Prinzip, ja, also je nachdem, was für Befehl ich habe, gibt es halt ein System verschiedene Zustände, wobei Zustände bedeutet eben, dass bei einem gegebenen Zustand hat, haben bestimmte Variablen des Systems, zum Beispiel der Kontostand, bestimmte Werte. Oder bestimmte andere Attribute sind zur Zeit eben gerade relevant oder nicht relevant. Das heißt also, genau, jetzt habe ich hier also zwei Zustände. In diesem Fall bedeutet es einfach, in dem Zustand bekommt der Kunde einen besonderen Service, wenn er sich an die Webseite wendet. Und in diesem Zustand wird er noch keinen besonderen Service bekommen. Und zwischen Zuständen kann ich Übergänge haben zu anderen Zuständen und die sehen, dann werden gezeichnet als Pfeile, letztendlich solche wird eigentlich eine Pfeilspitze sein und das bedeutet, dass ich von dem einen Zustand in den anderen Zustand gelange, wenn die Bedingung, die hier angegeben ist, erfüllt ist. Also in diesem Fall halt eben, wenn der Kontostand mindestens 1.000 ist, von welcher Einheit auch immer, kommt der Kunde praktisch von dem Zustand, dass er keinen besonderen Service erhält, in den Zustand, dass er einen besonderen Zustand erhält, Service erhält. Genau, und das ist halt so ein Beispiel für eine Transition, also Übergang zwischen zwei Zuständen. Und hier gibt es weitere solche Beispiele, wobei es also nicht nur Bedingungen geben kann, sondern auch der Aufruf von so einem Zustandsübergang zum einen natürlich von demselben Zustand wieder zu sich selber kommen, kann man sich fragen, was bringt das? Ändert ja nichts, aber der Punkt ist, dass man zweitens nicht nur Bedingungen angeben kann in diesem Teil, sondern auch, was hier nach hinter dem Schrägstrich steht, praktisch Aktionen, die ausgeführt werden, wenn sie den Übergang ausgeführt wird. Und in diesem Fall bedeutet das hier einfach, dass der Kontostand zurückgegeben wird. Also ich kann praktisch als Außenstehender an diese Komponente eine Anfrage stellen, nämlich würde ich jetzt hier mit dieser Methode fragen, welcher Kontostand gerade aktuell ist und ich bekomme diesen Wert zurückgeliefert. Das kann ich eben auch an diesen Übergängen spezifizieren. Ja, also weiß ich nicht, im Wesentlichen die Information erklärt.
Ja, wir schauen, vielleicht ist ein Input auch daraus, vielleicht informationslos von baulichen.
Genau, wie man das jetzt auch diese, wie man es auch ableitet. Allgemein ist es nicht so einfach, das abzuleiten, nur das ist eben die Analyse, die von dem Werkzeug gemacht wird. Das heißt also, das Vorgehen ist so, man zeichnet diesen Geschäftsprozess mit dieser Notation mit Hilfe von einem industriell ähnlichen Modellierungswerkzeug, das ist die UBL, oder schon relativ viele Werkzeuge, und dann kann man das abspeichern, in unser Analysewerkzeug eingeben, und das Analysewerkzeug wird dann in diesem Fall dann eben feststellen, dass es hier einen Informationsfluss gibt, also von dieser von diesem Attribut, also von einer normalen Variable, die den Kontostand angibt, zu dieser Abfragefunktion, die abfragt, ob der Kunde einen besonderen Service bekommt. Das ist das, was hier dem Kunden jetzt einfach festgestellt ist, das würde das Werkzeug hier sagen, wenn es das differenzielle Daten analysiert. Und ja, also wie das Werkzeug das macht, das würde jetzt vermutlich viel zu weit führen. Also es ist schon relativ fortgeschrittene Analyse. Das heißt also, ich muss jetzt das Diagramm praktisch innerhalb des Werkzeuges übersetzen in eine Folge von Eingaben und Ausgaben, also praktisch eine Folge von Anfragen, die der Benutzer an diese Komponente stellen würde, also zum Beispiel die Kontostand neu schreiben oder abfragen, wie der Kontostand aussieht. Und eine Folge von Eingaben und eine Folge von Ausgaben der Komponente, zum Beispiel der Komponente zurückgibt, den aktuellen Kontostand. Und dann habe ich praktisch aus diesem Diagramm, erzeugt mein Werkzeug mir eine Menge von solchen Ablauffolgen des Diagrammes. Und diese Ablauffolgen untersucht das Werkzeug eben dann darauf, ob es einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen dem Kontostand und den Informationen, die ich über diese nicht vertrauliche Methode rausbekomme. Und den gibt es natürlich, also das kann man sich jetzt eben in diesem einfachen Beispiel halt, wie gesagt, also selber überlegen, der Zusammenhang ist einfach, ich bekomme eben als Antwort, dass es einen besonderen Service gibt für den Kunden, genau dann, wenn der Kunde eben schon mehr als 1000 ausgegeben hat. Also wie gesagt, in diesem einfachen Beispiel kann man das praktisch mit bloßem Auge sehen, das kann man sich logisch überlegen, aber im allgemeinen, bei komplizierteren Beispielen, also das mit diesem amerikanischen Volkszählung, was ich erwähnt hatte, da ist es im Allgemeinen nicht möglich, das von Hand zu sehen. Und da ist es eben sinnvoll, so ein werkliches zu haben.
Das heißt aber auch, oder setzt ja auch voraus, dass ich, bevor ich überhaupt in so einen Prozess einsteige, mir über jede einzelne Information Gedanken gemacht habe, wie hoch der Schutzbedarf für diese Information.
Über die Sicherheit würde man Informationen, genau. Gut, aber letzten Endes ist das vermutlich eine Sache, um die ich kaum herumkomme. Wenn ich nicht weiß, welche Informationen ich schützen muss, wie soll ich sie denn schützen? Dann kann ich natürlich generell alle Informationen schützen, aber das ist normalerweise zu viel Aufwand.
So, oftmals ist ja die Vorgehensweise so, man entwickelt erstmal ein System und dann fällt einem zu. Oh, da fließen ja schutzbedürftige Informationen, was mache ich denn nun? Das geht ja schon im Grunde.
Genau, dann gut, dann muss ich natürlich da versuchen, dann das System eben hinreichend sicherer zu machen. Also indem ich auf das gegebene System dann, was ich vielleicht noch eine Rüstung aufsetze und auf die Kommunikationskanäle, je nachdem, wo das Problem gerade liegt. Genau, aber ja. Genau, das ist ein ähnliches Beispiel, vielleicht auch etwas fortgeschrittener und wieder etwas näher an der Entwicklerebene. Da geht es halt darum, ob kryptografische Mechanismen tatsächlich sicher verwendet werden im Systemkontext. Und da ist auch wieder der Punkt, dass das eine Sache ist, die bei komplizierteren Prozessen eben auch von mit großem Auge nicht erkennbar ist. Also jetzt, wenn es also nicht nur darum geht, dass ich einen Vertrag habe, den ich einfach signiere, elektronisch signiere meinetwegen, und damit ist der Chatprozess gelaufen. Da würde man sagen, muss man von der Schicht gehen. Also vorausgesetzt, die elektronische Signatur ist sicher und kann nicht irgendwie gefälscht werden. Wenn wir sagen, das ist dann in Ordnung. Aber wenn ich Prozesse habe, wo es eine Interaktion gibt zwischen verschiedenen Teilnehmern, von denen ich ihm einige weniger vertraue als anderen, dann ist immer die Frage, also dann stellt man sich die Frage, wie ist der andere in der Lage, mir irgendetwas unterzuschieben, was ich dann vielleicht signiere, obwohl ich eigentlich gar nicht vorhatte, das zu signieren und nicht etwas anderes. Also ja, vielleicht ein etwas konstruiertes Beispiel angenommen, ich signiere etwas, was aber trotzdem vertraulich bleiben soll. Und dann ist halt die Frage, ich will es übertragen über das Internet meinetwegen, also jemand soll mir Informationen schicken, die vertraulich sind und die ich signieren soll. Und ich bin mit ihm verbunden über das Internet. Das heißt, also man muss zum einen eben verschlüsseln und zum anderen auch signieren. Dann ist die Frage, was macht man zuerst? Wenn ich jetzt zuerst verschlüssele und wenn ich jetzt selber vielleicht gar nicht den Entschlüsselungsschlüssel habe, dann hieße das ja, dass ich etwas signiere, was ich selber nicht lesen kann. Und das, gut, da würde ich sagen, das ist offensichtlich, das so kann es nicht sein, also da ist eine Sicherheitslücke. Das kann man praktisch noch so sehen, aber wenn dann der Prozess halt mehrmals hin und her geht, dann wird es irgendwann unübersichtlich und da können sich halt auch Fehler einschleichen. Und das ist jetzt ein etwas technisches Beispiel aus der Welt der Sicherheitsprotokolle, also Internetprotokolle. Also TLS ist der Nachfolger von dem SSL-Protokoll, was ja in den meisten Browsern verwendet wird. Und da hat vor ein paar Jahren auf einer Konferenz ein paar Wissenschaftler halt eine Variante von dem TLS vorgeschlagen, was bestimmte Performance-Vorteile hätte. War nur das Problem auch, also das ist ja praktisch so ein Sicherheitsprotokoll, kann man jetzt gar nicht lesen. Diese Spezifikation ist auch nicht so wichtig. Und der Punkt ist halt nur, es sind wieder zwei Komponenten, die sind in diesem Fall mit der Internetverbindung verbunden. Und man kann halt eben auch dieses Protokoll, was da ausgeführt wird, zwischen den beiden Komponenten, um einen sicheren Kanal aufzubauen über das Internet. Das kann man auch wieder spezifizieren. Und da hat sich herausgestellt, dass dieses Protokoll, was da vorgeschlagen worden ist, dass das eben auch unsicher war. Und das war genauso ein Problem, dass man eine Interaktion zwischen verschiedenen Komponenten in einem System hat, also durch den Sender und den Empfänger eine Nachricht, wo dazwischen ein Teil ist, dem man nicht vertrauen kann, nämlich das Internet, wo ein Angreifer in der Mitte sitzen kann, der einen Angriff auf die Kommunikation versuchen kann. Und der hat halt eben die einzelnen Nachrichten abgefangen und durch geschickte Kombination von den kryptografischen Informationen ist der Herr Lee tatsächlich in der Lage, die Daten, die hier eigentlich verschlüsselt verschickt werden, doch wieder aus der Kommunikation herauszuziehen. Aber gut, das jetzt meistens zu erklären, wie das funktioniert, das würde schon ein bisschen weit gehen. Und dieses spezielle Beispiel ist gut. Da würde man sagen, das ist eben mehr auf der technischen Ebene. da würde man sich vermutlich im Allgemeinen auch einfach mal verlassen, dass die Sicherheitsprotokolle, die man verwendet, sicher sind. Bei SSL ist es sicherlich auch der Fall oder bei TLS selber, weil die halt schon hinreichend untersucht worden sind. Der Punkt ist halt nur, dass ähnliche Situationen auch in Geschäftsprozessen auftreten können. Da hätte man dann hier tatsächlich ein Problem. Ja, jetzt wollte ich nach diesen paar Beispielen nur kurz zu erläutern, wie diese Modellierung überhaupt funktioniert. Ein bisschen eingehen auf ein paar grundlegende Prinzipien für sichere Geschäftsprozesse, die wir uns überlegt haben also im Rahmen von unseren Anwendungsprojekten. Das basiert jetzt auf ein paar grundlegenden Prinzipien, die schon vor relativ langer Zeit festgestellt worden sind, wobei es da zunächst mal eigentlich primär ging um den Entwurf von sicherheitskritischen Systemen und weniger um Geschäftsprozesse. Und das ist dann höchstens überlegt, inwieweit man das diese Prinzipien übertragen kann auf Geschäftsprozesse und inwieweit man da dann eben einen werkzeugbasierten Ansatz von Geschäftsprozessanalyse drauf anwenden kann. Und das erste Prinzip, was ich jetzt hier etwas leger geschrieben habe, ist Keep it simple, stupid, was eben so ein englischer Slogan ist, also, der ganz beliebt ist. Das ist jetzt nicht das, wie ich vorher formuliert habe, mit einem akademischen Papier, aber so könnte man es jetzt wirklich sagen. Also, was wir gesagt haben in diesen Regeln ist, dass man einen Entwurf so einfach wie möglich halten soll, weil je komplizierter man einen Entwurf macht, desto größer ist die Gefahr, dass man selber nicht mehr so ganz durchblickt und dass sich dadurch an verschiedenen Stellen des Systems Fehler einschleichen können, die dann wieder Angriffe ermöglichen. Und man muss jetzt überlegen, dass das selbe Prinzip auch für Geschäftsprozesse gilt. Auch da sollte man sehen, dass die Prozesse selber möglichst einfach gehalten werden, weil die Komplexität eben auch hier eine häufige Ursache von Sicherheitsmängeln ist. Und da ist eben die Idee, zunächst mal ganz allgemein Werkzeuge zur Geschäftsprozessmodellierung zu verwenden, jetzt unabhängig von unserer Erweiterung und unserer Analyse, weil die Werkzeuge, die so erhältlich sind, dann auch ohnehin schon die Möglichkeit geben, jetzt diese Komplexität zu reduzieren. Zunächst mal dadurch, dass man sich durch diese Modellierung, dass man da zum ersten Mal wirklich gezwungen ist, sich über die Prozesse ausführlich Gedanken zu machen und zum anderen auch, weil die Werkzeuge zum Teil eben auch Hilfestellung anbieten, wenn wir halt sehen, dass da Sachen, also Abläufe sind, die vereinfacht werden könnten. Und das hat dann eben auch wieder positive Auswirkungen auf die Sicherheit des Geschäftsprozesses. Das nächste Prinzip, da geht es darum, dass im Prinzip, wenn man halt Berechtigung vergibt, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt zunächst mal, also praktisch von vornherein hat jeder alle Rechte und dann setze ich mich hin und nehme den einzelnen Leuten wieder bestimmte Rechte weg, um das System sicherer zu machen. Oder umgekehrt habe ich die Möglichkeit, dass ich einfach sage, von vornherein hat niemand ein Recht und jetzt muss ich extra Rechte hinzufügen, damit überhaupt was gemacht werden kann. Und das sind im Prinzip zwei Alternativen. Und wenn man sich so Beispiele ansieht, also auch im IT-Bereich, findet man eigentlich auch beide Alternativen, werden beide verwendet. Also auch bei bestimmten Sicherheitsarchitekturen, wie sich .NET-Sicherheit oder Java-Security-Architecture und so weiter, das ist nicht ganz einheitlich. Aber was Sie halt hier sagen, ist, dass also man auf jeden Fall versuchen sollte, so vorzugehen, dass man zunächst mal gar keine Berechtigungen vergibt, also praktisch mit einem weißen Tafelaspekt sozusagen, und dann, wenn man die Berechtigung vergibt, die also positiv definiert. Das heißt also, ich die Berechtigungen hinzufüge, die tatsächlich vorhanden sein sollten. Und der Grund, warum man so vorgehen sollte und nicht umgekehrt, ist einfach, dass wenn ich jetzt hier vergesse, bestimmte Berechtigungen zu vergeben, dann, das wurde vorhin schon mal erwähnt, dann wird sich der Mitarbeiter vermutlich beschweren, dass er nicht in die Firma reinkommt zum Beispiel. Und das Problem kann man normalerweise lösen, wenn es nicht gerade um Prozesse geht, die wirklich dann zeitkritisch sind, was wieder ein Problem für sich ist. Aber umgekehrt, wenn es darum geht, dass eine Berechtigung zu viel vergeben ist und man es auch vergessen hat, die einen Mitarbeiter zu nehmen, zum Beispiel, wenn er halt ausscheidet, dann ist die Gefahr da, dass es eben nicht, dass man es nicht rausfindet oder erst dann, wenn diese Berechtigung vielleicht missbraucht worden ist im Nachhinein. Und dass diese Regel tatsächlich eingreifen wird, das kann man dann auch wieder mit der Werkzeugunterstützung überprüfen, wenn man eben Modelle eben dann anders gewählt hat. Dann eine andere Sache, die vielleicht auch offensichtlich ist, zunächst mal, wie gesagt, man muss sich tatsächlich bei den Informationen, die irgendwo sicherheitskritisch sein können, überlegen, ob sie sind und in welcher Weise. Und dann muss man natürlich auch die einzelnen Zugriffe dann auch überprüfen. Bei den Informationen oder bei den Daten oder bei den Berechtigungen, die tatsächlich sicherheitskritisch sind. Das ist eigentlich eine Sache, die ist klar. Wenn man es nicht macht, dann haben wir einfach ein Problem. Und hier auch wieder die Sache, dass man aufpassen muss, dass es die Überprüfung der Berechtigung ins ganze System hineinpasst. Das hier hat ja auch eine Grafik dazu, oder genauer gesagt ein Foto, habe ich leider in diesem Vortrag nicht mit drin. Das war das ganz lustig. Hat ein Kollege von mir im Internet gefunden, sieht man ein Foto von einer Straße, Luftaufnahme einer Straße, bei der über die Straße geht eine Schranke. Aber man kann sehen, halt, neben der Straße ist nichts, ist nur eine Wiese. Und es ist auch zu sehen, dass die Autos einfach dann über die Wiese gefahren sind, um die Straße weiterfahren zu können. Also das ist so ein, das ist schade, dass ich das Foto nicht dabei habe, zu erklären, das ist schwierig. Aber wenn man sieht, dann sieht man gleich, was das Problem ist. Also es hat nicht ausreichend Sicherheitsmechanismen irgendwie zu verwenden im System und die Berechtigung irgendwie zu überprüfen, wenn nicht sichergestellt ist, dass diese Sicherheits- oder Kontrollmechanismen nicht übernommen werden können.
Ich habe noch zwei Fragen dazu, meine ich da in Bezug auf das Blaue geschrieben, in Bezug auf die Modellierung oder dann auch in Bezug auf den tatsächlichen Geschäftsprozess. Das ist jetzt ja eine statische Komponente, also ein konkretes Produkt, aber wir haben noch die Zeitkomponente, also da wird es permanent zugeschrieben von völlig verschiedenen Lokalitäten aus. Meinen Sie, dass es auch modelliert werden muss?
Also auf die erste Frage, Überprüfung der Berechtigung muss natürlich dann auch im System selber durchgeführt werden, nicht nur auf der Modellebene. Und zweitens eben tatsächlich auch bei jedem Zugriff, also auf technischer Ebene zunächst mal, wie man das dann vom Ablauf her löst, ob man irgendwie versucht, eine Art Single Sign-On-Mechanismus zu verwenden, dass also jetzt der Mitarbeiter sich morgens einmal in unser System einloggt, indem er sein Passwort einmal eingibt und dann jetzt nicht bei jeder Transaktion wieder ein Passwort eingeben muss, sondern solange er eben an seinem Rechner sitzt, authentisiert ist, oder wie man das jetzt auch löst, das ist eine andere Frage, nur der Zugriff auf die Objekte muss zumindest auf technischer Ebene jedes Mal überprüft werden. Und selbst dann, wenn die Überprüfung nur darin besteht, dass festgestellt wird, erstens die Anfrage kommt von dem Rechner, zweitens, sagen wir mal, innerhalb der letzten halben oder heute, wo heute schon einmal eine Authentisierung vorgenommen worden ist. Und diese Überprüfung muss tatsächlich jedes Mal passieren, möglicherweise aber eben auf technischer Ebene. Das heißt jetzt nicht, dass jedes Mal der Benutzer wieder ein Passwort eingeben muss. Also das ist dann praktisch eine Abwägung, darauf komme ich später nochmal zurück auf meine anderen Prinzip. Also eine Abwägung, wo man halt immer darauf achten muss, dass die Sicherheitsmechanismen auch benutzbar bleiben müssen. Wenn man den Leuten zu viel zumutet, also das ein Standardbeispiel ist halt Vergabe von Passworten, da ist immer so diese Abwägung, welche Passworte sind sicher, welche kann ich durch Wörterbuchangriffe mit bloßem Rechenaufwand vielleicht knacken, wenn es halt bekannte Worte sind, kann ich einfach meinen Computer praktisch ein Wörterbuch zur Hand nehmen lassen und die einfach ausprobieren. Das heißt, Passwörter dürfen nicht zu einfach sein, aber umgekehrt, sie dürfen auch nicht zu kompliziert sein, weil es kann sich keiner merken und die Leute schreiben es halt auf Zettel und kleben sie an den Bildschirm. Da ist halt immer eine Abwägung. Das heißt also, wenn jetzt hier gesagt wird, bei jedem Zugriff muss auf eine Rechnung überprüft werden, das heißt nicht unbedingt, dass jedes Mal der Benutzer selber ein Passwort eingeben muss, aber auf der technischen Ebene muss die Überprüfung gemacht werden. Also das, wie gesagt, wenn man jetzt ein Single-Sign-On-System zugrunde legt, wo der Benutzer sich morgens einwählt, da muss auf der technischen Ebene überprüft werden, dass eben tatsächlich dieses Terminal jetzt diese Anfrage startet und nicht irgendein anderes. Und man muss natürlich in dem Beispiel auch dann sicherstellen, dass niemand anders auf dieses Terminal Zugriff hat, nicht wenn der Mitarbeiter über Mittag beim Mittagessen ist oder wie auch immer. Genau. Ja, darauf gehe ich nachher nochmal ein, wenn es um diese Analyse von diesen SAP-Berechtigungen geht. Also da ist ein konkretes Beispiel, wo man das halt machen kann, dass man also ein Geschäftsprozessmodell als gegeben nimmt, das eben modelliert ist, wie ich vorher einmal gezeigt habe, und dass aus diesem Geschäftsprozessmodell dann die Berechtigungen abgeleitet werden, die notwendig sind, um diesen Geschäftsprozess auszuführen. Und die kann man dann eben auch automatisch in das SAP-System dann überführen. Ja, ein anderes Prinzip, was Seifer und Schröder eben damals festgestellt haben, das ist keine Sicherheit durch Obskurität, könnte man es nennen. Das hat ein bisschen was zu tun mit der Frage, also Open Source, ja oder nein, wobei dann nur in gewisser Weise damit zusammenhängt. Das ist zum Teil, oder andersrum gesagt, zum Teil wird dieses Prinzip von Vertretern der Open Source Bewegung verwendet, um zu sagen, dass man ja Open Source Systeme verwenden sollte, weil da sichergestellt ist, dass die Sicherheit des Systems nicht darauf beruht, dass das Aufbau des Systems selber geheim gehalten worden ist. Wobei das, was Sie da gesagt haben, das ist nicht ganz dasselbe. Im Prinzip die Frage, ob man dann das System nachher veröffentlicht oder nicht, also den Aufbau des Systems, ist im Prinzip eine getrennte Frage. Der Punkt ist zunächst mal nur, dass das System selber ein Sicherheitssystem ist, nicht darauf beruhen sollte, also auf der Annahme, dass ich den Aufbau des Systems geheim halte. Und der Grund dafür ist einfach, dass im Allgemeinen man davon ausgehen muss, dass wenn es um ein System geht, was ja normalerweise verschiedenen Benutzern zur Verfügung steht, also was eben Software zum Beispiel, die wird ja normalerweise nicht für nur einen Benutzer beschrieben, sondern für verschiedene oder auch viele, von denen ich einigen dann nicht vertrauen kann, da muss ich davon ausgehen, dass das System halt von interessierten Leuten untersucht wird, also dass eben Hacker sich das System Reverse Engineering betreiben. Und dass die eben tatsächlich diese Informationen rausfinden. Und das sieht man halt immer wieder bei solchen Mechanismen, die auf solchen Annahmen beruhen, dass die am Ende eben nicht mehr sicher sind. Also vor kurzem war da ein relativ überraschend triviales Beispiel dafür, dass dieses Prinzip gebrochen war. Da ging es darum, dass ein Doktorand in den USA festgestellt hat, indem man sich ein Copyright-Management-System angeschaut hat, wo es darum ging, dass man CDs nicht kopieren können sollte. Der hat mit dem System rumgespielt und irgendwann herausgefunden, dass dieser Kopierschutzmechanismus ausgeschaltet wird, wenn man beim Einlegen der CD in den Computer die Shift-Taste drückt. Das ist, das ist überraschend. Also so, dass es sowas geben kann, naja, das ist eben so eine Sache, so ein System ist natürlich so lange sicher, wie niemand weiß, dass es diese Funktionalitäten gibt. Aber da hat man jetzt auch gesehen, das wird jemand irgendwann früher wieder rausfinden. Wie auch immer er drauf gekommen ist, kann ich mir auch mal vorstellen, vermutlich durch Zufall. Und ja, also das ist halt zum Beispiel, deswegen ist der Punkt einfach, die Sicherheit von unserem System sollte beruhen auf bestimmten Daten, die im Deal sicher bleiben sollen. Also zum Beispiel die kryptografische Schlüssel. Und ja, und dass es eben so ist, das kann man auch mit dieser Geschäftsprozessanalyse sicherstellen. Dann ja, ein anderes Prinzip, das vorhin auch schon kurz erwähnt wurde, das, was damals auch schon festgestellt wurde, also vor 25 Jahren mittlerweile, dieses Vier-Augen-Prinzip, ist vermutlich schon ja, bekannt, nehme ich mal an. Also das ist einfach das Prinzip, was darauf beruht, wenn ich bestimmte sehr sicherheitskritische Aktivitäten in meinem Geschäftsprozess habe, wo ich Angst haben muss, dass selbst Mitarbeiter die Berechtigungen dazu missbrauchen könnten, also zum Beispiel die Erteilung von großen Krediten. Ja, da, ich habe ja auch in München gesehen, dass da zum Teil etwas zu groß zu viel gearbeitet wird und dass da etwas mehr Kontrolle zum Teil ja, vonnöten wäre. Gut, aus Prinzip müssen natürlich die Mechanismen auf technischer Ebene oder eben auch auf Geschäftsprozessebene, die sicherstellen, dass eben ein Angestellter selber nicht einen Kredit vergeben kann. Und ja, das ist ein grundlegendes Prinzip, der eben das halt durchsetzen soll, dass solche Berechtigungen ja, missbraucht werden können. Und da das ist halt auch so eine Sache, die man überprüfen kann, also eben Datenschutzgeschützt. Oder eben zum Beispiel auch bezüglich dieser SAP-Berechtigung, was ich am Ende noch mal kurz erwähnen werde. Und das ist auch ein Beispiel, wo in der Praxis, also zunächst mal würde man denken, ja, das ist ja eigentlich, wenn das jetzt diese Regel durchzusetzen ist, dürfte nicht so schwierig sein. Ich habe halt eine bestimmte Anzahl von Aktivitäten, wie zum Beispiel die Erteilung von großen Krediten, wo ich aufpassen muss, dass also diese Berechtigung irgendwie aufgeteilt wird, zum Beispiel der eine Mitarbeiter darf den Kredit anlegen, der andere muss ihn genehmigen und dann muss ich nur noch sehen, dass kein Mitarbeiter beide diese Berechtigungen hat und dann ist das schon sicher. Das Problem ist nur in der Praxis, zumindest in großen Firmen, habe ich so viele Mitarbeiter und so viele Berechtigungen und das Ganze ändert sich ständig durch Urlaubsvertretungen. Also Mitarbeiter werden entlassen oder neu eingestellt, dass ich da also von Hand eigentlich kaum noch einen Überblick bewahre. Also ein Beispiel halt, was wir uns mal angeschaut hatten, dass, da ging es auch wieder um die Top-1-Bahn, die haben uns gesagt, die hätten, also die Berechtigungen in den SAP-Systemen, das sind in der Größenordnung von 60.000 Einträgen. Und da wird es dann halt schwierig, dass praktisch auf ja, täglicher oder zumindest regelmäßiger Basis halt diese 60.000 Einträge von Hand durchzusehen, um zu schauen, ob jetzt durch dynamische Änderungen wie Urlaubsvertretung und so weiter nicht zufälligerweise doch aus Versehen ein Mitarbeiter in zwei Berechtigungen bekommen hat, die sich eigentlich ausschließen sollen. Und das kann man hier jetzt eben auch wieder werklich unterstützen versuchen.
Ist es eigentlich zeitlich? Ich glaube, ich bin schon über der Zeit eigentlich, oder? Danach sollte der davon anschließend ist jetzt mir gestrichen, oder? Ach so. Also ich kann jetzt hier, entweder mache ich, beeile ich mich ein bisschen, oder wenn ihr sagt, wir haben Zeit, was denn?
Okay, dann beeile ich mich halt ein bisschen. Genau, das ist halt so eine weitere Berechtigung. Dann ja, ein anderes Prinzip, was Sie da vorgestellt hatten, das ist das Prinzip des kleinsten gemeinsamen Mechanismus. Da geht es einfach darum, dass man versuchen sollte, halt bestimmte Sicherheitsmechanismen verwendet, um Sicherheit durchzusetzen, dass jetzt die einzelnen Komponenten möglichst nicht mehr den Benutzer haben sollten. Also wenn es zum Beispiel um Smartcards geht, die den Zugang zu bestimmten Räumlichkeiten erlauben, da sollte man versuchen, halt jetzt nicht irgendwie eine Smartcard von mehreren Benutzern teilen zu lassen. Das Problem ist einfach, dass vielleicht jetzt durch die Änderungen im Geschäftsablauf eben diese Smartcard halt eben im Laufe der Zeit darüber in Berechtigungen vergeben werden, die eigentlich nur für manche dieser der Mitarbeiter, die Zugriff auf dieses Token haben, erlaubt sein sollen und dadurch praktisch indirekt den anderen Mitarbeitern auch diese Berechtigung übertragen. Also das ist auch so eine Sache, wo man aufpassen muss. Und das ist das letzte Prinzip, was wir da damals festgestellt haben. Das wurde, hatte ich vorhin auch schon mal erwähnt, man muss natürlich bei einigen Mechanismen immer darauf achten, dass die Benutzer mit dem System nachher noch klarkommen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Zunächst mal, wenn halt Fehler gemacht werden, dann können sich da auch natürlich dann auch wieder Sicherheitslücken ergeben. Das ist der eine Aspekt. Und zum anderen, nicht nur das, sondern selbst wenn keine unabsichtlichen Fehler passieren, ist es halt so, wenn diese Sicherheitsmechanismen zu schwierig zu benutzen sind, muss man davon ausgehen, dass die Mitarbeiter also erstaunlich viel Energie darauf verwenden, die irgendwie zu umgehen. Und dass die da auch erstaunlich erfolgreich mit sind. Ich denke mal, ein Beispiel dafür kennen wir vielleicht aus der Praxis. Zum Teil ist es auch gar nicht anders möglich, einen geregelten Betriebsablauf zu gewährleisten, ohne irgendwelche Regeln zu umgehen. Das heißt, also man sollte da auch vorsichtig sein und den Leuten nicht vorschreiben, was nicht wirklich notwendig ist, weil dadurch die Akzeptanz als Ganzes sinkt, zum einen, und zum anderen sich die Leute irgendwann unbedingt nicht mehr verhalten. Der einzige Vorteil, den man dann noch hätte, ist, dass man die Leute dann nachher verantwortlich ziehen kann, wenn was schief geht. Das ist leider auch eine beliebte Strategie, aber ideal ist es vielleicht nicht. Okay, jetzt, wegen der fortgeschrittenen Zeit kann ich vielleicht nur noch mal kurz erwähnen, verschiedene staatliche Studien, die wir halt, in denen wir diese Prinzipien jetzt mit unserem seitengestützten Ansatz durchgeführt haben. Zum einen waren das die Common Electronic Purse Specifications, das ist ein globaler Standard für elektronische Geldbörsen, der zurzeit entwickelt wird von verschiedenen Firmen, inklusive Visa International, wo es darum geht, eben einen interoperablen Standard zu entwickeln für das Bezahlen mit Smartcards. Und das haben wir halt untersucht, also die Geschäftsprozesse, die da ablaufen sollen, natürlich von unserem Ansatz. Unter anderem geht es natürlich darum, dass man die Karte laden möchte, zum Beispiel mit Bargeld an Automaten, wo man die Karte und das Geld einsteckt, wo durch die Karte dann geladen wird. Und da haben wir uns angeschaut, ob das System eben bezüglich der vorgesehenen Geschäftsprozesse sicher ist, also auch unter Berücksichtigung der technischen Ebene. Das ist jetzt etwas, für sich, dass das System so auf technischer Ebene braucht man jetzt nicht verstehen, was das im Einzelnen bedeuten soll, sondern jetzt nur um zu zeigen, wie es dann am Ende irgendwie aussieht. Also auf technischer Ebene betrachtet ist das Ganze natürlich relativ komplex. Da geht es jetzt halt nicht nur um Geschäftsprozesse, sondern eben auch um die einzelnen Komponenten, also Karte, dann ein Ladegerät und die Karten ausgebende Stelle. Und man sieht hier, dass relativ viele Daten vorhanden sind und ausgetauscht werden, die halt die sichere Durchführung der Transaktionen gewährleisten. Und das ist halt ein Modell, ein etwas größeres Modell von so einem System, was man dann eben analysieren kann mit Gleichzeitunterstützung. Und jetzt kann man sich halt wieder überlegen, was da die Bedrohungsszenarien sind und welche Annahmen man die physikalische Sicherheit des Systems macht. Was die Angreifer versuchen könnten zu erreichen. Und dann kann man eben diese gleichzeitig geschützte Sicherheitsanalyse durchführen. gestellt hätte, dass, ja, dass es hier darum gehen muss, eben einen bestimmten Teil des Systems zu analysieren, weil der halt besonders sicherheitsrelevant ist. Also das kann ich jetzt wegen der Zeit nicht alles so genau erklären, sondern ich gehe jetzt relativ schnell mal durch. Ja, der nächste Schritt, den man dann macht, ist, dass man die Sicherheitsanforderungen, die sich bei den einzelnen Komponenten ergeben und aus Sicht der verschiedenen Teilnehmer dieses Geschäftsprozesses, muss man sich halt überlegen, was da relevant ist. Das ist, so wie ich vorhin auch erklärt habe, geht es eben jeweils darum, dass man sich praktisch die verschiedenen Teilnehmer in dem Prozess sich überlegen muss, was Sicherheit aus deren Sicht bedeutet. Selbst wenn man im Prinzip selber nur für einen dieser Teilnehmer zuständig ist, weil man eine Sicherheitsanalyse für den Datenemittenten durchführen soll, muss man sich trotzdem überlegen, was Sicherheit aus Sicht der anderen bedeutet. Eben wieder aus juristischen Gründen, um nachher nicht haftbar gemacht zu werden. Und da haben wir jetzt halt mit Hilfe unserer Methode, die wir auch wieder durch werkzeuggestützte Analyse festgestellt, dass es also eine der Sicherheitsanforderungen, die ich auf der vorherigen Folie formuliert hatte, dass die nicht erfüllt ist. Bezüglich einer Annahme, die in diesen Spekulationen gemacht worden ist, die wir untersucht haben. Das heißt jetzt nicht, dass das System als solches unsicher ist, sondern also man hat es halt auch so bei Systemanalysen in der Praxis, dass es jetzt keine Schwarz- oder Weiß-Aussage, wo man sagen würde, das System ist absolut sicher oder absolut unsicher, sondern das bedeutet doch nur, man muss bei diesem System bestimmte Vertrauensannahmen zwischen den verschiedenen Teilnehmern, die diese Transaktion machen, veranlagen, der man sich vorher vielleicht nicht bewusst war. Das zunächst mal muss jetzt nichts absolut Schlimmes sein, aber es ist wichtig, sich eben über diese Annahmen bewusst zu sein, um damit umgehen zu können. Ein anderes Beispiel, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, das war halt eine Sicherheitsanalyse im Auftrag der Vereinsbank, die wir auch mit dieser Methode durchgeführt hatten. Und da ging es halt darum, eben ein webbasiertes System, über das die Kunden mit der Bank kommunizieren kann, mithilfe dieser Methode zu untersuchen. Und da war es glücklicherweise der Fall, dass das Protokoll, was verwendet wurde, tatsächlich sicher ist. Und wir haben halt nur einige Vorschläge gemacht, wie man halt die Architektur vielleicht noch verbessern könnte. Eine andere Sache, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte, ist die Analyse von SAP-Berechtigungen. Also ja, im Prinzip hatte ich vorhin schon erwähnt, was da das Problem ist. Und da kann man eben auch jetzt unsere Werkzeugunterstützung darauf anwenden, sowohl jetzt im Kontext oder in Verbindung mit Geschäftsprozessmodellierung oder auch eben unabhängig davon, um in Berechtigungen auch mögliche Schwachstellen zu analysieren. Und ja gut, da haben wir halt ein Werkzeug für erstellt, bei uns an der TU München. Und das sieht halt so aus, die Idee ist, dass man eben die Informationen aus dem SAP-System bekommt, dass man die Sicherheitsanforderungen mithilfe auch wieder die Geschäftsprozessnotation formuliert und außerdem die Sicherheitsregeln eingibt, die erfüllt sein sollen, zum Beispiel Vier-Augen-Prinzip, und dass das eben diese Informationen zusammen analysiert wird und man da einen Sicherheitsbericht daraus enthält. Und das ist, also sieht man halt jetzt ein Teil des Interfaces davon. Also hier halt kann man den bestimmten Daten eingeben und den Nutzern dann Rollen zuweisen. Und diese Rollen dann eben, aus den Rollen ergeben sich dann eine bestimmte Berechtigung und die kann man mit diesem Werkzeug dann eben daraufhin untersuchen, ob bestimmte Regeln eingehalten sind.
Das ist ein Pyjama-Teil. Das ist so ungeübt.
Vorhin ist okay. Ja. Das haben wir bislang noch nicht integriert. Nein, bis jetzt haben wir jetzt nur die Berechtigung einfach analysiert, die in unserem SAP-System gespeichert sind.
Aber genau das ist so, wie das da nicht dauernd gemacht wird.
Es gibt schon Werkzeuge für SAP, die tatsächlich auf die Berechtigung auch überprüfen. Also praktisch im Prinzip mit ähnlicher Motivation wie das, was ich jetzt hier erwähnt habe. Nur das, was jetzt praktisch neu ist bei unserem Werkzeug, ist, dass es eben eine Möglichkeit gibt, das tatsächlich auch zu kombinieren mit dem Geschäftsprozessmodell. Und das ist halt bislang eben nicht möglich bei diesen Werkzeugen, die da schon existieren. Das ist halt das Neue daran. Ja, und gut, zum anderen halt bestimmte Feinheiten. Zumindest bei den Werkzeugen, die wir uns angesehen haben, gibt es halt verschiedene, die zum Teil integriert sind in SAP und zum Teil auch unabhängig davon. Zumindest nach dem, was wir gesehen hatten, gibt es bestimmte etwas schwierigere Sicherheitschecks, die so nicht durchführen konnten. Ne? Zum Beispiel dynamische Änderungen oder Delegation von Berechtigungen. Da denke ich mal, dass dieses Werkzeug halt auch ein Forschungsprojekt. Ja, jetzt habe ich jetzt nicht Zeit, da also noch viel im Einzelnen noch reinzugehen, aber wo wir jetzt im Moment dabei sind, ist halt diese Methode anzuwenden auf ein geschriebenes Zugangssystem, das gerade von T-Systems entwickelt wird. Und das ist im Rahmen von dem Projekt Verisoft, finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, ein relativ großes Projekt. Und ein Bestandteil dieses Projektes ist halt eben die Untersuchung dieses Zugangssystems mit unserer modellbasierten Methode. Ja, eine andere Sache, die ich schon erwähnt hatte, wollte ich jetzt auch nochmal kurz erwähnen, eben ist mit ähnlichen Methoden ist es auch möglich, also Konfigurationen von Systemen zu untersuchen, wo es halt nicht um Geschäftsprozesse geht und wo man jetzt nicht unbedingt ein Modell davon erstellen müsste. Also man kann eben direkt auch die Konfigurationen zum Beispiel von Firewalls mit ähnlichen Methoden untersuchen, die halt unsere Werkzeuge hier verwenden. Ja, das ist im Prinzip jetzt nur noch ein weiteres Anwendungsszenario, gut, aber wo man halt diese Methoden verwenden kann, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Und ja, ne, auf der technischen Ebene ist also eine Sache, kann man sich fragen, das ist jetzt die technische Seite des Ganzen. Und der Punkt ist halt, dass wir, wie vorhin schon erwähnt, diese UML-Zeichenwerkzeuge verbinden mit einem Analysewerkzeug, was halt bei uns dann sehr schnell entwickelt worden ist. Und dieses Analysewerkzeug ist dann eben in der Lage, diese relativ komplexen Analysen durchzuführen, indem halt zum Beispiel eben alle möglichen Ausführungen eines Geschäftsprozesses praktisch als Folgen von Aktivitäten berechnet werden und für jede dieser Folgen eben festgestellt wird, ob da ein Sicherheitsproblem auftreten kann. Ja, jetzt zum Abschluss, das ist zum Beispiel von Zonen dazu, wird es unter anderem in einem Buch, im kommenden März beim Springer Verlag Heidelberg rauskommt. Und ja, ich gebe auch eine Reihe von weiteren Tutorials. Das nächste überlegt erst wieder nächsten Frühling auf der Konferenz Symposium auf Platsch zu verstehen. Genau, und wie schon gesagt, die Folien meine ich jetzt nicht mehr rechtzeitig zum Drucken geben können für die aufgezeichneten Handouts. Aber die sind halt erhältlich unter dieser Webadresse. Und dafür braucht man Nutzernamen, das einfach verschlüsselt sind, also einfach so wie die geschrieben sind, und Passwort, damit man auch genau sieht, wie das sieht. Also wenn jemand Interesse hätte,
die Seite wäre auch gegeben.
Okay. Mhm. Genau, also die Folien als solche kann ich zuschicken. Genau, das ist das Einfachste, dann kannst du die weiterschicken.
Genau. Mhm.
Gut. Ja, und das soweit wäre es halt für meinen Beitrag. Dann gibt es noch Fragen dazu? Ich weiß nicht, ob man das jetzt nicht etwas viel Informationen Merkmal, jetzt im Prinzip am Abend mittlerweile sogar schon. Aber ich hoffe, es war interessant, ja?
Ja, das war jetzt ein Vorteil. Ich muss der Wurzel in der Mitte machen, glaube ich. Das hat noch besser, weil während die Dienstleistung ist, um gewisse Komplexitäten des Vorgehens darzustellen, aber die für mich klar sind, relativ einfache, klare Beispiele, wie Geschäftsprozesse modelliert werden und wie eine automatische Analyse nachher ausschauen wird, direkt als Leitfaden, wenn sich das vorstellen kann.
Ja.
Oder auch wie neue Geschäftsprozesse gemacht werden könnten, wie das modelliert wird und wie das dann das Tool einmal aussah. No Security, dann Bach gesagt und Tool Lens, wie wird das noch? Das wäre sehr interessant gewesen.
Ja.
Dann, Sie haben immer gesagt, das heißt, also automatisch prüfen, was heißt denn das? Mhm. Und uns haben Sie auch eine interessante Folie gezeigt, wie das sind wir gerade reingegangen, dann in Basis 2 kommen Kapitel, das wäre noch relevant, das geht noch nicht ganz. Ganz einfach so, das Kapitel wird wohl nicht ganz erreicht durch die.
Ja, also von meiner Seite, wir haben ja noch Zeit, also ich habe auch noch genug Folien, kann auch noch eingehen, wenn da Interesse besteht.
Ja, vielleicht also, nicht der einzige, also, aber wenn, schicken Sie alle Folien?
Kann ich machen, ja, aber es ist vermutlich, besser verständlich, wenn ich auch was dazu sage, als wenn ich es mir verschicke. Also wenn noch Zeit ist, ich weiß nicht, wie das Programm jetzt aussieht, kann ich auf die Fragen noch eingehen. Wo fangen wir an? Also erstmal bei der Erklärung jetzt dieser Szene. Was wir am wichtigsten sehen, also ich kann eine Demo von dem Werkzeug vorführen.
Ja. Manchmal, wir haben im Prosa einen Geschäftsprozess, den bilden wir ab mit dieser Sprache da und dann machen wir eine Analyse und wir stellen noch Security, dann warten wir was und wir stellen das durch, also wir haben jetzt Security,
Okay, dann schauen wir mal schnell. So, also für das Werkzeug, da müsste ich den Laptop kurz neu starten. Das habe ich auf der anderen Partition. Dann machen wir das am besten mal. Ich werde mal damit anfangen. Was ich gleich eben demonstrieren könnte, das wäre halt das Werkzeug, was wir dafür entwickelt haben. Gibt es noch Fragen, die ich jetzt zwischendurch, während der hochstartet, noch beantworten kann?
Ja, das ist eine Folie, wo Basis 2 noch drauf war. Das müssen wir in der letzten Absage nicht gelesen können.
Ja.
Das ist ein IT-Risiko. Das ist was.
Genau, also Basis 2, im Allgemeinen, das Problem ist ja, dass jetzt mit Basis 2, also ab voraussichtlich 2006, wenn es jetzt eine weitere Änderung gibt, dass die Vergabe von Krediten abhängig gemacht werden soll, nicht nur von Risiken, die sich aus dem Geschäftsmodell ergeben, wie es halt bislang hier schon der Fall ist, sondern auch von allen möglichen anderen Risiken, die den Geschäftserfolg irgendwie beeinträchtigen können. Insbesondere eben auch Risiken, die sich aus der IT-Infrastruktur ergeben. Also die Gefährdung eines Unternehmens bezüglich Angriffen auf das IT-System, also das sind im Prinzip alles Dinge, die dann in Zukunft untersucht werden sollen.
Sanierungsprozessoren, Sanierungsmodellen, auch simulieren, wie sich ein Risiko auf ein anderes Risiko umgekehrt auswirken können.
Ja, genau, richtig. Also das, ja, wie soll man ein Beispiel geben? Also die, was, also ein Aspekt dieser Modellierungsmethode ist ja, dass man die, also zum Beispiel halt die, den Einfluss von verschiedenen Angreifermodellen auf sicherte Systeme modellieren kann. Unter anderem, also statt, also der Mechanismus insgesamt ist halt allgemeiner. Das heißt also als Angreifermodell, das muss jetzt nicht unbedingt tatsächlich ein Angreifer sein, wie ich ihn mir vorstelle, sondern das kann einfach nur ein unerwarteter Einfluss auf das System, den Systemablauf sein. Und unter anderem eben auch ein Einfluss, der sich aus einem anderen Systemteil ergibt, dass da eben ein bestimmter ein Angriff erfolgreich gewesen ist und dadurch kann man nachverfolgen, wie sich Angriffe, die Möglichkeit von Angriffen durch ein System hindurchpflanzen, also oder ja, hindurchverfolgen lassen oder welche Auswirkungen Angriffe eben durch das ganze System durch haben. Also solche Abhängigkeiten kann man dadurch dann schon untersuchen. So, jetzt zu dem Werkzeug, das existiert als Webinterface. Dafür habe ich jetzt einen Webserver hier installiert auf dem Laptop. Zunächst mal konnte man sich halt dieses UML-Werkzeug ansehen. Also was man halt normalerweise machen würde, ist, dass man so ein UML-Werkzeug verwendet, um den Geschäftsprozess zu modellieren. Und diese UML-Diagramme kann man dann speichern und von dem Werkzeug einleben, beziehungsweise über das Internet hochladen, also über das Web, und dann von dem Werkzeug auf unserem Lehrstuhlserver untersuchen lassen und bekommen dann halt eine Antwort bezüglich der Sicherheit des Modells. Also im Moment ist das die Situation. Das ist ja ein Werkzeug, das natürlich sich entwickelt worden ist im universitären Umfeld. Das heißt also, wir haben jetzt heute nicht den Anspruch, das zu verkaufen als Produkt. Möglicherweise eines Tages, aber.
Der Anspruch, wenn Sie da jetzt erwecken und dann längst abgeben, ist dann okay.
Und zwar.
Also, Modellbasierte Sicherheitsanalyse.
Mhm, genau. Ich weiß nicht, gut, also je nachdem, wie weit man drinsteckt. Also jetzt die Analyse von formalen Spezifikationen, von formalen Methoden ist also in der universitären Forschung ein Gebiet, das schon eine ganze Weile existiert. Also wenn man, wobei das jetzt eine etwas andere Ausrichtung ist. Da würde man sagen, es gibt schon seit 20 Jahren nichts Neues, kann man machen. Das Problem ist nur, dass es in der Praxis bislang nicht verwendet worden ist, weil die formalen Methoden eben relativ aufwendig zu verwenden sind. Das heißt, man muss eben erst Logik lernen, um damit klarzukommen. Und das ist eben eine Sache, die man normalerweise von den Anwendern nicht erwarten wollte. Aber technisch, das geht schon seit einigen Jahrzehnten. Und das ist, könnte man eben auch modellbasierte Sicherheitsanalyse nennen. Und natürlich, was man klar machen sollte, das sind halt die Einschränkungen, die so ein modellbasierter Zugang notwendigerweise in sich hat. Nämlich, Sicherheitsanalyse kann ich dann natürlich nur durchführen bezüglich des Modells meines Systems. Aber das ist ein Problem oder eine Einschränkung, die man halt immer hat. Ich kann ja nur die Daten verwenden, die Informationen verwenden, die ich über mein System habe. Aber vorausgesetzt, also gesagt, jetzt schon eben in dem formalen Methodenansatz, da ist es offen der Fall, wenn ich eben mein System also formal modelliert habe, gibt es eben Werkzeuge, um das zu untersuchen. Mehr oder weniger automatisch. Also zum Teil muss ich eben auch als Benutzer selber noch Beweise mitführen, mit unterstützen, aber zum Teil eben auch automatisch bis zum bestimmten Grad. Aber deswegen ist jetzt der Anspruch von unserer Sache, vor dem Hintergrund ist da gar nicht so überraschend. Also wir haben jetzt, was wir gemacht haben, ist im Prinzip nur diese Methoden, die also aus der akademischen Forschung kommen, zu übertragen auf eine Notation, wie die, also die UML, die eben näher an der Praxis dran ist. Aber ansonsten das Prinzip ist, ist das, das, was halt die Leute schon machen in der universitären Forschung seit mittlerweile 2 Jahrzehnten halt. Jetzt geht es schon lange zum Ende. Genau. Achso, jetzt habe ich das Werkzeug noch nicht demonstriert, aber. Okay.
Ansonsten würdest du dir vorstellen, dass du dann am Abend jetzt kurz zu einer Fortsetzung. Mhm. Dass ich wieder welche Ausweise hier dann ein bisschen ausweisen, dass wir wieder ganz normal zu Ende kommen.
Also, was noch falsch gemacht worden ist, würde ich dann das nächste
Video anrufen. Ja, also, okay. Kann man die Diskussion dann am Abendessen noch weiterführen, denke ich mal.
So. Also normalerweise würde man halt jetzt das UML-Diagramm halt malen. Jetzt habe ich hier so ein Beispiel schon mal gezeichnet. Das kommt halt eben aus dem Vortrag, was ich vorhin, den ich vorhin gegeben hatte. Das ist natürlich dann auch wieder ein einfaches Beispiel. In diesem Fall halt eben aus dem Architekturteil des Ganzen. Also ich habe hier auch verschiedene andere Beispiele, aber eben halt zur Demonstration jetzt mal ein relativ einfaches Beispiel. Da sagt man halt eben, ich habe eine Kommunikationsverbindung zwischen zwei Komponenten, die was Bauteile erfüllen soll, und Alternativteil könnte es gehen über eine Internetverbindung oder über eine Google, also eine WLAN-Verbindung. Das würde ich halt zeichnen, jetzt wieder als ein ganz einfaches Beispiel. Dann würde ich das hochladen in diesen in unser webbasiertes Werkzeug. Da muss ich jetzt halt erstmal den Webserver starten, damit ich das hier ablaufen kann, ablaufen lassen kann. Das ist nicht so lange dauern. So, ich glaube, das läuft schon. Und genau, dann gibt es halt eben dieses Webinterface. Wie gesagt, das ist halt eben ein akademisches Werkzeug. Jetzt bezüglich, wir haben jetzt wie gesagt noch nicht den Anspruch, dass es das irgendwie Produkt sein sollte. Aber man kann es eben auf Sicherheit, also auf diese eine Anforderung, die wir da praktisch eingefügt hatten, das hat man halt vorhin im Vortrag gesehen auf dieser einen Folie. Also diese Secure Links ist eben eine von diesen Anforderungen, die eine bestimmte Sicherheitsanforderung formalisiert. Und das ist jetzt ein Beispiel, also eine Sicherheitsanforderung, auf die man halt dieses Beispiel untersuchen kann. Ich lade das jetzt hoch. Und ja, es sollte untersucht werden auf diese eine Sicherheitsanforderung. Da hinten passiert irgendwas. Das dauert jetzt eine Weile. Das liegt vor allem daran, dass jetzt ein Framework gestartet werden muss, das diese UML-Diagramme als XML-Dateien reinlädt. Also das ist gut. Das könnte man noch sicherlich optimieren. Und jetzt, gut, also diese Überprüfung, diese Eigenschaft wird hier angezeigt, wird, die ist fehlgeschlagen, also die Eigenschaft ist nicht erfüllt. Das ist zunächst mal natürlich eine Aussage, die, die einem nicht so ganz viel weiterhilft. Und deswegen kann man sich jetzt auch ein UML-Diagramm anzeigen lassen, wo eben genauer gezeigt wird, was das Problem ist. Das nennen wir jetzt mal, wie nennen wir das? Das habe ich schon einige Male durchexerziert. Denken wir uns mal einen neuen Namen aus. Unsicher anscheinend. Und da wird jetzt eben, da werden Informationen drin angezeigt, also wird angezeigt, wo genau das Problem ist. Und das kann man sich jetzt wieder in einem UML-Werkzeug anschauen. In diesem einfachen Beispiel ist es halt einfach so, dass jetzt angezeigt wird, dass bezüglich verschiedener Angreifermodelle eben ein Problem, also dass eine der Sicherheitseigenschaften, die da im Diagramm enthalten ist, verletzt ist. Das heißt also, ja, die Notation ist etwas kryptisch, wie gesagt, das ist halt noch ein chemisches Werkzeug. Mal kurz erklären, also bei der Internetverbindung gibt es jetzt bezüglich der Vertraulichkeitsanforderungen ein Problem, zum einen bezüglich des Default-Angreifers, also GA-Alarm, und zum anderen, also des Standard-Angreifers, der eben einfach über auf Internetverbindungen zugreifen kann, und zum anderen insbesondere auch bezüglich des Insider-Angreifers. Und bezüglich dieser Local-Air-Network-Verbindung hat man jetzt nur noch ein Problem bezüglich des Insider-Angreifers und nicht mehr bezüglich des Standard-Angreifers. Und das ist halt natürlich ein triviales Beispiel. Ja, können wir jetzt sagen, dafür braucht man keine Webunterstützung, um das zu sehen. Aber der Punkt ist, dass das ist halt eben auch auf komplizierten und großen Modellen funktioniert.
Was für ein Level ergreifen Sie zurücknehmen, also auf das Nebenbuch, wissen wir, so einen Maßnahmenkatalog haben als Datenbasis, um Mails noch hinzuschreiben?
Ja, worauf es aufbaut, ist, also ausgehend von diesen fünf zentralen Sicherheitseigenschaften, die ich erwähnt habe, also Vertraulichkeit und so weiter, und unter Zuhilfenahme der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die eben darauf aufgebaut haben, die Sicherheit von Systemen bezüglich dieser Sicherheitssituation auf analysiert haben. Und wie gesagt, dieser Ansatz, also formale Analyse von Systemen, den gibt es halt schon seit einiger Zeit, und da wurden eben auch diese Analysemethoden entwickelt, also die Algorithmen, die man braucht, um so eine Situation automatisch zu untersuchen, auf welche Sicherheitseigenschaften. Und darauf haben wir praktisch aufgebaut und das Ganze dann eben übertragen auf diese UML-Notationen.
Ja, es ist kein so eingeführtes Regelwerk sozusagen tatsächlich.
Also jetzt beispielsweise Grundschutz hat ein gutes Wesen. Genau, in der Richtung nicht. Ja, das praktisch das, also extrahiert aus dem Wissen in der Forschergemeinde, der Sicherheitsforscher, IT-Sicherheit, wie man sagen. Aber jetzt nicht der Anspruch ist jetzt diesmal nicht, sich auf ein bestehendes Standard zu öffnen. Das wäre auf lange Sicht sicherlich sinnvoll. Aber wie gesagt, momentan ist das Ganze halt noch auf dem Status eines akademischen Prototyps.
Also vereinfacht ausgedrückt, ich habe ein Problem, ich habe eine Sicherheitsanalyse zu tun, ich weiß, dass möglicherweise eine Zusatzbrücke, ich würde Ihnen im Prinzip einen Auftrag geben, analysieren zu dem dieses Problem, und Sie müssen dann berichten.
Ja.
Sie kriegen einen Bericht und Ihre Analyse. Und meine Frage wäre, kann der Kunde anhand dieses Werkzeugs, das wir haben, das wäre diese Möglichkeit, kann er dann interagieren mit Ihnen zusammen natürlich, also damit, dass der Kunde das so in die Hand kriegen kann, das kann ich wahrscheinlich gar nicht verstehen, aber mit Ihnen zusammen könnte das interaktiv dann verbessert werden, so ein Material erstellt werden.
Ja, genau. Also woran wir im Moment arbeiten, was es noch nicht gibt, aber worum wir arbeiten, ist ja halt jetzt eben nicht nur die Anzeige zu bekommen, dass es an einer bestimmten Stelle ein Problem gibt, sondern auch praktisch einen Verbesserungsvorschlag. Also in diesem Fall wäre das halt eben, der Vorschlag halt eben, keine einfache Internetverbindung zu benutzen, sondern eine verschlüsselte Verbindung, mit, was ich SSL oder so etwas.
Dass wir mit dem Kunden zusammen die Lösung mehr oder weniger erarbeiten.
Ja, genau. Mhm. Richtig. Dass das daran arbeiten könnte, dass das da ein zentriges Werkzeug ist. Ja, klar.
Mhm. Ich würde gerne Sie kommen.
Ja.
Können wir weiter diskutieren, wenn Bedarf besteht. Ansonsten, vielen Dank. Das war ein interessanter Vortrag.
Danke auch für die Aufmerksamkeit.
Jetzt gibt es
noch einen Punkt. Ich denke mal in Anbetracht dessen, dass es schon relativ spät ist, würde ich vorschlagen, dass wir heute den Tag beenden. Der Hase hat sich auch abgemeldet, der ist krank. Also er kann nicht sitzen, er kann schlecht stehen. Er wird wahrscheinlich einfach im Bett liegen zu Hause.